Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Christoph Hetzer nimmt sich heute eine Auszeit, ist irgendwie beim Friseur hängen geblieben, haben wir nicht mehr mit in den Podcast reinbekommen. Und wir nehmen daher heute ausnahmsweise mal zu zweit auf, deswegen die ungewohnte Stimme hier am Anfang. Aber dadurch verzichten wir auf diesen komischen Anfang, den wir sonst immer haben. Und deswegen sage ich einfach nur jinglemäßig, habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christopher Ramm und ich begrüße an meiner Seite, ich ziehe das Ding heute nicht alleine durch, Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Schön, dass du da bist.
Servus. Schön, dass du da bist.
Ja.
Aufgrund der Budgetkürzung mussten wir jetzt leider Christoph rausnehmen.
Ging nicht anders. Sonst wäre es ein bisschen eintönig geworden. So sind wir zu zweit. Und ja, wir sprechen heute über den 10. Spieltag und haben uns zwei Themenblöcke rausgesucht und steigen steil ein mit der zweiten Trainerentlassung der Saison. Huub Stevens beerbt Markus Gisdol. Konstantin. Hoffenheim hatte jetzt in den 10 Spielen 6 Spiele verloren, 3 unentschieden und nur einen Sieg. Bedeutet aktuell Platz 17 in der Tabelle. Ganz plump ausgedrückt, kam der Trainerwechsel zur richtigen Zeit.
Also und vor allem der eine Sieg war gegen Augsburg, also gegen den letzten dann auch noch. Die Saison lief natürlich wirklich schlecht und eigentlich lief es auch schon in der Rückrunde der letzten Saison eher durchwachsen, so auch für die Ansprüche von Hoffenheim. Ob der Wechsel jetzt zur richtigen Zeit kam, kann ich eigentlich nicht abschließend beurteilen jetzt, weil einerseits sehe ich die Personalie Gisdol schon ein bisschen kritisch zumindest, was er so in den letzten Monaten, aber auch allgemein geleistet hat. Da waren Glanzlichter dabei, an mancher Stelle aber auch oft Momente, wo man sich gefragt hat, ob er sich nicht vercoacht hat an der einen oder anderen Stelle. Was mich eher zum Nachdenken auch noch anstimmt, ist ganz einfach der Nachfolger mit Huub Stevens. Weil das kann ich bei allem Respekt vor Huub Stevens, den ich jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie kritisieren möchte, grundsätzlich, aber ich kann eigentlich diesen Wechsel nicht ganz nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Hoffenheim jetzt auf die Personalie Stevens setzt. Vielleicht von dem menschlichen Gesichtspunkt her ja, vielleicht will man einfach eine Autoritätsperson jetzt heranziehen, die über mehr so solche Faktoren, also über Führungsstil und Charakterbildung die Mannschaft nach oben führen soll, aber an sich rein von dem fußballerisch-taktisch-strategischen Aspekt sehe ich dann doch Stevens etwas kritisch, obwohl er sich ja bei Stuttgart, also in seiner zweiten Amtszeit, nicht so schlecht geschlagen hat. Trotzdem weiß ich nicht, ob das der richtige Weg von Hoffenheim jetzt ist und ich hätte eigentlich Rosen und Hopp, die ja die Verantwortung haben bei Hoffenheim. Also Rosen hat die Verantwortung und Hopp als natürlich mit 10 und als Grauminenz des ganzen Vereins hätte ich schon eher zugetraut, dass sie jetzt eine andere Personalwahl da treffen. Dass die Entlassung kam, aber an sich schon irgendwo zwangsläufig. Es war so ein bisschen jetzt zum Schluss hin waren alles oder nichts Spiele eigentlich für Gisdol gewesen. Und dann haben sie eben gegen Wolfsburg verloren, jetzt auch letzten Wochenende am Freitag das Spiel gegen den Hamburger SV und in beiden Spielen eben doch wieder auch eklatante Schwächen gehabt. Deshalb, ja, mit der Trainerentlassung, konnte man am Ende auch rechnen.
Ich glaube, das größte Problem von Gisdol war, dass er die Defensive nicht richtig in den Griff bekommen hat. Das war immer so ein latentes Problem. Er hat jetzt 96 Spiele gehabt in seiner Hoffenheimer Amtszeit und ja, hat das Defensivproblem, die Balance zwischen Abwehr und Angriff nie so wirklich in den Griff bekommen. Das hat sich auch diese Saison wieder gezeigt. Da waren einfach zu viele Spiele dabei, wo sie einfach so mit 2-3 Gegentoren rausgegangen sind. Das ist dann halt einfach auf dem Niveau Bundesliga zu viel. Gepaart dann auch natürlich noch mit einer schwächeren Offensive in diesem Jahr. Das können wir dann vielleicht gleich nochmal durchdiskutieren. Jedenfalls Gisdol mit 1,78 Gegentoren während seiner Amtszeit. Das ist natürlich zu viel, wenn du jetzt ja das mal hochrechnest. Das würde ja bedeuten, dass du im Schnitt mindestens ja fast 2 Tore schießen musst pro Spiel, um überhaupt nur ein Unentschieden zu erzielen, respektive 3 Tore schießen musst, selber schießen musst, um die Spiele zu gewinnen. Das ist natürlich dann, das passt wahrscheinlich in der Summe dann nicht ganz zusammen. Es ist natürlich so, wie du es jetzt auch schon angesprochen hast, er hat natürlich auch irgendwie immer wieder versucht, ja, so bestimmte taktische Mittel auseinander oder herauszugreifen oder auch teilweise jetzt einfach in seiner Schlussphase jetzt einfach nur noch zu kopieren, also gegen Hamburg, um jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen auf das Spiel zu schauen. War es jetzt wieder einfach so ein typisches 4-4-2 Mittelfeldpressing, wie es einfach halt auch 15 andere Bundesligisten spielen. Und ja, wenn es dann einfach einen individuellen Fehler gibt, wie jetzt zum Beispiel die gelb-rote Karte vom Piszczak, oh Gott, in der, ja, lass mich jetzt überlegen, so 65., 70. Minuten rum, ja, dann wird es einfach dann schwierig und dann fällt dann irgendwann noch folgerichtig das Tor für Hamburg. Aber das sind dann einfach auch solche Spiele, jetzt unabhängig von dem Platzverweis, wenn du halt dich dafür entscheidest, taktisch 4-4-2 oder beziehungsweise, was wir ja auch häufig sehen, 4-4-1-1, dann, ja, es ist halt einfach größtenteils Mittelfeldpressing, zwei Mannschaften, die sich dann größtenteils neutralisieren, wenn das dann auch noch gegeneinander gespielt wird. Ja, viele Fouls, beziehungsweise Zweikämpfe im Mittelfeld, und so war es halt auch in dem Spiel. Schlechte Passquoten auf beiden Seiten, so jeweils 60% beziehungsweise 74%. Das ist dann halt irgendwie auch einfach nur das graue Mittelmaß der Bundesliga. Und wenn das dann halt, wie du jetzt, glaube ich, auch schon an einigen Stellen, glaube ich, auch ausgeführt hattest, dann taktisch auf dem allerhöchsten Niveau nicht ausgeführt ist und vielleicht auch nicht mit der nötigen individuellen Qualität versehen ist auf bestimmten Schlüsselpositionen, ja, dann stehst du halt auch irgendwann unten drin.
Auf alle Fälle. Also ich, was ich auch bei deinem Beitrag eigentlich rausziehen kann oder aus deiner Meinung rausziehen kann, ist eben, dass er einerseits so vom großen strategischen Aspekt her in den letzten Jahren, also seitdem er übernommen hat, das war ja in dieser grandiosen Abstiegsphase damals, als sie das noch in Dortmund damals dann 2013 dann noch gerettet haben und dann in die Relegation gegen Kaiserslautern kamen. Einerseits damals war Hoffenheim so eine Art Schießbude der Liga, wenn man so möchte. Hat sich dann noch so ein bisschen durchgezogen. Dann gab es die Phase, wo Gisdol versucht hat, sehr, sehr stabil spielen zu lassen, wo er das Augenmerk eben vom strategischen Aspekt her sehr auf die Defensive gelegt hat, wo man dann eben offensiv nicht mehr so richtig durchschlagskräftig wurde, beziehungsweise eben die Durchschlagskraft zumindest abgenommen hat in der Offensive. Und so makrotaktisch gesehen hat er eben auch die Systeme sehr hin und her gewechselt. Also das ging von einer Raute zu einem 4-3-3, zu einem 4-4-2 zurück. Spieler hin und her gestellt, solche wie so einer wie Rudi zum Beispiel, der musste schon alles spielen. Auch Schwegler da und dort positioniert, Halbposition, Sechserposition. Volland hat alles schon gespielt gehabt in seiner Karriere bisher bei Hoffenheim, was es so in der Offensive gab. Also sprich, da hat er auch dann eben viel getüftelt, aber eben nie so ein System gefunden. Und ich meine, was man vielleicht Guardiola zugute halten kann, dass er eben doch sehr variabel ist. Das klappt eben auch nur, wenn es am Ende trotzdem einstudiert ist. Und das war es eben beim Hoffenheim eher nicht. Zumindest wirkte es so. Und wenn man nochmal so in die detailtaktischen Facetten hineinschaut, dann gab es da auch häufig Abstimmungsprobleme. Wenn man zum Beispiel hochgepresst hat, dann war das Herausrückverhalten nicht optimal. Dann wurde teilweise zu mannorientiert herausgerückt, sodass dann wiederum die Mittelfeld oder das Mittelfeldzentrum entblößt wurde zum größten Teil, oder die Herausrückbewegung war nicht optimal abgestimmt, sodass es keine perfekte Absicherung gab über die Außenverteidiger hin zu den Flügelspielern, hin zu den Halbspielern und so weiter. Also das sind in diesen fast 100 Spielen, die Gisto hatte, da sind jede Menge Fehler passiert. Ich möchte ihm aber nicht absprechen, dass er natürlich auch gute Spiele hatte und teilweise haben auch Ideen von ihm gegriffen. Und teilweise hat ja auch Hoffenheim mit einem in meinen Augen schon auch jetzt gut besetzten Kader auch passable bis sehr gute Spiele abgeliefert. Das möchte ich ihm auch nicht abstreiten. Und ich denke auch, dass Gisdol ein gewisses Talent hat, was auch für die Bundesliga womöglich reichen kann, bei einer zweiten Station. Aber dann müssen vielleicht seine Ideen, seine Kreativität, die manchmal so ausstrahlt, vielleicht noch etwas besser kanalisiert werden. Vielleicht braucht er noch einen anderen Co-Trainer oder da weiß ich natürlich an den Internas nicht, wie das abläuft, aber zumindest wie ich jetzt mal die Personalie Gisdol hinsichtlich einer weiteren Bundesliga-Karriere nicht abschreiben.
Jetzt hast du gesagt, dass Hoffenheim einen relativ guten Kader hat. Bist du da wirklich, also vielleicht stehe ich mit der Meinung ein bisschen alleine da, aber ist natürlich schon so, dass der Kader auch vor der Saison natürlich auch gut ausgedünnt wurde. Also vorher waren sie, glaube ich, dann Achter, wenn ich jetzt mich alles täuscht. Und ja, gibst im Endeffekt Firmino ab, Das war der Spieler, der an also 7 Tore direkt geschossen hat, letztes Jahr 10 vorbereitet, gibt es mit Modeste ab, der auch 7 Tore geschossen hat und gut immer noch 2 aufgelegt hat. Aber da fehlen dir natürlich schon mit 2 Spielern knapp 50, fast 60% deiner Tore bzw. Torbeteiligung in der gesamten Saison. Und ja, das wird dann halt irgendwo auch schwierig dann aufzufangen. Vor allem, weil sie jetzt irgendwie offensiv da auch noch nicht so die perfekte Lösung gefunden haben. Also klar haben sie jetzt interessante Spieler hinzugeholt, wie Schmid oder Kaderabek oder Vargas, aber die greifen halt irgendwie aktuell noch nicht, sind halt auch alle noch sehr jung und brauchen, glaube ich, einfach auch noch ein Stück weit Entwicklungszeit. Gerade wenn du halt irgendwie 2, 3 Spieler holst, die jetzt auch nicht in der Bundesliga spielen oder nicht gewohnt sind, in der Bundesliga zu spielen und aus dem Ausland herkommen, dann hast du einfach auch noch eine gewisse Eingewöhnungszeit. Gerade auch gegen die häufigen Pressing-Systeme, was jetzt vielleicht in vielen anderen Ligen jetzt nicht so als ganz typische Maßnahmen, taktische Maßnahmen siehst. Und das ist natürlich halt irgendwo auch so ein Faktor, den ich jetzt irgendwie bei Gisdols Bewertung in der laufenden Saison irgendwie auch in gewisser Weise berücksichtigen würde. Hat natürlich dann am Ende auch vielleicht sich auch ein bisschen zu viel versucht, gerade die Offensive ans Laufen zu kriegen. Das war halt dann irgendwie immer so ein munteres Wechselspielchen. Er ist zum Anfang die Saison mit Korani reingestartet, der jetzt mittlerweile überhaupt kein Faktor mehr ist.
Aber kann ich da ganz kurz einhaken? Es ist ja, auch so, dass er musste Korani bringen. Also Korani war ja in meinen Augen, zumindest was ich so weiß, nicht geplant gewesen als Startstürmer. Nur da war Uth verletzt, dann Vargas war ja noch nicht da, beziehungsweise war am Anflug gewesen dann, aber hat ja, ist auch eine schwierige Personalie, weil er eben von der Copa America kam und vorher bei Neapel, beziehungsweise nein, vorher hat er bei Queen's Park Rangers gespielt, war von Napoli ausgeliehen nach London. Da hat er ja auch keine richtige Rolle gespielt, also das war so ein bisschen problematisch. Shorley spielt ja auch irgendwie keine Rolle mehr. Also das, ich glaube nicht, dass es unbedingt eingeplant war, dass jetzt Korani spielen sollte, zumindest von Anfang an. Ich habe eigentlich gedacht, dass er mehr so als erfahrener Backup verpflichtet wurde. Von den beiden Offensivabgängen, die du jetzt genannt hattest, also sprich Modest und Firmino, ist es in meinen Augen so, dass der Abgang von Firmino natürlich sehr weh tut. Wenn man ihn jetzt aktuell bei Liverpool spielen sieht, kann man das nicht glauben, aber das war schon eine herausragende Schlüsselfigur in dem ganzen Konstrukt Hoffenheim. Neben Volland eben, oft so beide als hängende Spieler hinter einer Spitze zum Beispiel, eben hinter Modest beispielsweise oder hinter Schorlei. Also der Abgang tut natürlich weh, weil man den auch nie und nimmer 1:1 kompensieren konnte. Hat man ja aber auch gar nicht versucht. Also man hat ja eigentlich keinen richtigen Zehner geholt, hat es ja mit Zuber probiert beispielsweise, hat mit Schmid einen starken Flügel, einen sehr schnellen Flügelspieler geholt. Das wird der zum Beispiel auch ordentlich eingebunden wurde in einigen Spielen. Dann hat man versucht, die eine Seite zu überladen und dann immer auf die Seite zu verlagern, wo Schmid angerauscht kommt im Hochgeschwindigkeitstempo. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hinter den Verpflichtungen keine Ideen standen. Trotzdessen, ich stimme dir natürlich zu, vielleicht war die Einkaufspolitik jetzt nicht ganz so klug. Andererseits hat sich Hoffenheim auch seit dem Bundesliga-Aufstieg damals 2008 ja auch einen Namen eigentlich gemacht dafür, dass sie eben doch auch viele junge Spieler verpflichten. Klar, es gab die Phasen, wo sie davon abgewichen sind und dann auch viele alte Haudegen oder mehr alte Haudegen dann auch unter Vertrag genommen haben, aber es war ja doch immer so, dass auch viele junge, talentierte Kicker bei Hoffenheim gespielt haben oder immer noch spielen und dann auch zum Beispiel weiterverkauft wurden. Und so einer wie Kader Schabek passt da perfekt rein. Musste man ja nur bei der U21 eben sehen, was er für die Tschechische Republik gespielt hat. Einer wie Süle, Top-Talent in der Innenverteidigung in Deutschland. Also auch Rudi, Schwegler, solche Spieler möchte ich überhaupt nicht missen. Das sind Spieler, die haben großes Potenzial. Vielleicht ist es im Gesamtkonstrukt hat's in meinen Augen vielleicht nicht ganz hingehauen, aber das liegt vielleicht auch daran oder lag womöglich daran, dass es eben keine Grundidee gab. Also es gab kein Grundkonzept. Es gab weder das Konzept, auf Ballbesitz zu spielen, über Positionsspiel, über lange Zirkulationen. Das Konzept gab es nicht. Es gab nicht das Grundkonzept, auf Pressing, auf hohes Angriffspressing zu spielen, auch wenn man es manchmal gesehen hat, aber das waren eben nur einzelne Spiele und es war nicht irgendwie jetzt eine Grundidee dahinter, sondern das war eben dann eine Idee für ein Spiel oder für 2, 3 Spiele. Es gab auch nicht die Idee, auf Konter zu lauern und eben dann schnelle Spitzen einzubauen und das dann eben einzutrainieren. Also es gab oder es gibt bei Hoffenheim eben aktuell kein nachvollziehbares Grundkonzept, auf das man dann den Kader aufbauen kann und dann vielleicht auch die Verpflichtung dahingehend tätigt, sondern das war immer ein bisschen wischiwaschi alles. Und das ist vielleicht Gistol dann etwas auf die Füße gefallen, weil er eben dann, wie schon gesagt, eben nicht im Guardiola-Stil neue Systeme eingebracht hat, sondern eben einfach ja von dieser auf die nächste Woche eben mal was Neues ausprobiert hat, während des Spiels noch umgestellt hat und damit vielleicht auch seine Spieler dann überfordert hat, weil vom groben Plan her sah das gut aus, aber im Detail hat dann eben nichts gestimmt. Und das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, so sein Problem. Aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass Gistol auch daraus lernt.
Jetzt ist ja sein Nachfolger ein alter Bekannter in der Bundesliga, Huub Stevens. Es wirkt natürlich schon ein bisschen so komisch, wenn Stevens rechtzeitig, also wenn Hoffenheim Stevens noch den VfB Stuttgart weggeschnappt hat.
Mussten sich beeilen jetzt.
Ja, das ist halt spitz auf Knopf. was sagst du zur Personalie? Mein Stevens hatte jetzt so ein bisschen den Ruf als Defensivkünstler weg. Das lag, glaube ich, aber auch eher so ein bisschen an der ersten Phase oder seiner ersten Stuttgarter Laufbahn oder ja, Traineramtszeit, als er doch schon sehr, sehr versucht hat, über defensive Stabilität das Ganze zu wuppen. Jetzt in der zweiten Phase, als das zweite Mal da war, wirkt es ja eher so ein bisschen, hat es zwar auch wieder mit diesem Defensivkonzept probiert, hat es dann aber eher so am Ende der Saison oder so ab einem gewissen Punkt dann noch ein bisschen aufgegeben. Lässt sich, glaube ich, ja auch ganz gut in den Zahlen ablesen. Hat er irgendwie dann die schon deutlich mehr Gegentore hinnehmen müssen. Was sich aber jetzt aber im Erfolg der Mannschaft jetzt nicht unbedingt, nicht negativ war. Also hat irgendwie in 22 Spielen immerhin 7 Spiele gewonnen und 6 Unentschieden gespielt. Ist, glaube ich, angesichts des Stuttgarter Kaders eigentlich relativ okay. Oder wie siehst du es?
Die Resultate waren okay, die Leistungen teilweise ja, teilweise nein. Sein Ruf als Defensivtrainer, der geht ja eigentlich, der datiert zurück auf seine Schalker-Zeiten, alles, was danach gefolgt ist eigentlich, weil es war ja immer die Null muss stehen, war ja quasi sein Leitsatz seit jeher. Und ja, wer eben sagt, die Null muss hinten stehen, der wird natürlich gerne als Defensivtrainer dann auch interpretiert. Hat ja in manchen Phasen auch gestimmt, dass er doch sehr auf Kompaktheit, sehr auf Stabilität aus war. Und das kann jetzt in Hoffenheim funktionieren, wenn er das verfolgt. Kann auch sein, dass er es eben eher wie in Stuttgart macht, wo er dann zum Ende hin eben auch versucht hat, das hohe Potenzial einfach in der Offensive auch stärker zu nutzen. Mein Stuttgart hatte damals, also in der Saison, in der letzten Saison und eben auch noch in dieser Saison, hatte Stuttgart oder hat viele gute, talentierte Offensivspieler und hat er ja dann versucht, das etwas mehr einzubringen und dann eben auch diese individuellen Qualitäten auszunutzen und etwas wegzugehen von diesem doch sehr strikten, disziplinierten Defensivsystem. Ich kann ihn aber persönlich jetzt, ich kann ihn sehr, sehr schwer einschätzen, was er jetzt bei Hoffenheim leisten kann. Das ist so eine absolute Wildcard in meinen Augen jetzt gerade, weil ich verstehe noch nicht ganz, warum Hoffenheim eben jetzt ihn verpflichtet. Ich meine, es kann gut sein, dass es diesen Trainerwechseleffekt gibt und er jetzt anfangs ein paar Resultate einfährt. Aber kann sein, dass es auch nur eine Verpflichtung für diese Saison ist und dass man dann für die nächste Saison einen jüngeren Trainer aufbaut, holt vielleicht oder schon im Visier hat. Aber an sich, also Prognosen sind sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, persönlich hat es mich einfach überrascht. Also ich hätte jetzt nie im Leben Stevens dann zu Hoffenheim geschoben. So rein im Gedankenspiel. Ich weiß es nicht. Nein, weil Hoffenheim natürlich, die hatten auch schon zum Teil merkwürdige Personalentscheidungen, was jetzt den Trainer oder den Cheftrainer betraf. Also Kurz zum Beispiel oder auch Bubble hat sich ja nicht ganz so ausgezahlt dann zum Schluss hin. Ich meine, Stanislavski ist zum Beispiel einer, der in meinen Augen unterschätzt ist, der eigentlich schon viel, viel Wissen und auch viel Talent eigentlich hat, aber so ein bisschen unglücklich gelaufen auch da. Aber auch, ja, also Gistol war für mich auch so eine Entscheidung, okay, wir geben jetzt einem Jungen, vielleicht etwas chaotischen, vielleicht etwas noch nicht so standfesten Trainer, aber trotzdem geben wir eben einem jungen Trainer eben oder einem jüngeren Trainer, eben, der noch nicht irgendwie jetzt schon 1000 Stationen hinter sich hat, eine Chance und versuchen wir es mit ihm. Und jetzt, Stevens ist jetzt eigentlich der Turnaround um genau 180 Grad, deshalb bin ich unsicher. Es kann auch sein, dass es vielleicht jetzt eine spontane Entscheidung war. Das kann ja auch sein. Also, ich weiß nicht, wie siehst du die Personalien? Bist du da ähnlich ratlos oder?
Ich bin ähnlich ratlos, weil ich eigentlich jetzt so vom auch auf den Blick des Spielplans rauf sagen würde, okay, angesichts dessen, dass halt viele Spieler neu kamen oder jung integriert werden mussten, die Ergebnisse teilweise jetzt auch nicht so schlecht waren, weil Hoffenheim jetzt auch schon die Größten halt weggespielt hatte. Also Leverkusen, Bayern, Dortmund, Wolfsburg, das waren auf jeden Fall schon vier Top-Mannschaften oder vielleicht die vier oder Top 4 der aktuellen Bundesliga. Und wenn du die natürlich in den ersten 10 Spielen hast, das ist natürlich klar, dass du dann irgendwo unten drin stehst, weil du jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kannst, dass du in 4 Spielen jetzt irgendwie vielleicht 8 oder 9 Punkte holen kannst. Das ist halt einfach nochmal so. Jetzt wird der Spielplan schon ein Stück weit leichter. Wir spielen jetzt gegen Köln, Frankfurt und Hertha. Dann gut, dann haben sie Gladbach noch zu Hause, das ist jetzt so vielleicht die letzte Mannschaft. Und dann spielst du noch gegen Ingolstadt und Hannover und Schalke. Gut, Schalke nochmal zum Abschluss, aber dann, du hast halt jetzt einfach, glaube ich, so 4, 5 Spiele, die du auch mit dem Kader, den Hoffenheim hast, und der Gisdol hättest erfolgreich bestreiten können.
Aber die Frage ist eben auch, wie ist überhaupt die Zielsetzung bei Hoffenheim? Die ist mir nicht bekannt. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so nah dran am Verein, vielleicht wie manch Hörer, der jetzt mir den Kopf schüttelt und sagt, warum weiß er das denn nicht? Aber ich weiß nicht, wohin möchte Hoffenheim gehen, weil sie gehören aktuell für mich natürlich nicht unbedingt jetzt in den Abstiegskampf. Sie gehören aber auch nicht in die Europa League. Jetzt, wenn jetzt alle Mannschaften so normal performen, würde ich sie nicht unbedingt in die Europa League stecken. Vielleicht so kurz dahinter wie in der letzten Saison, wo sie Achter wurden am Ende. Vielleicht ist das ihre Position, aber ich bin mir nicht sicher, was ist das Ziel von, also was ist aktuell das Ziel? Ich glaube irgendwie, dass das wissen vielleicht auch manche Verantwortliche im Verein nicht ganz genau.
Eigentlich ist es natürlich so, weil wir jetzt die Abgänge ja schon jetzt 2, 3 Mal thematisiert haben, ist es eigentlich ein Umbruchjahr. Da gibt es halt irgendwie 2 relativ wichtige Spieler ab und ja, versuchst dann halt noch deine jungen Spieler, beziehungsweise deine, ja, die du dazugeholt hast, aber natürlich auch wie Süle, den hattest du ja auch schon angesprochen, dann eben noch stärker zu integrieren und aufzubauen, in der Hoffnung, dass du dann vielleicht im Folgejahr natürlich dann angreifen kannst. Das wäre normalerweise so vielleicht die Marschrichtung und gegebenenfalls halt noch über den DFB-Pokal versuchen, halt irgendwie möglichst weit zu kommen, weil das ist ja halt eigentlich, gerade für so eine Mannschaft wie Hoffenheim, eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, ja, vielleicht dann doch mal internationale Luft zu schnuppern.
Aber aufgrund dieser unklaren Gemengelage bleiben sie ihm auch so ein bisschen eine Unbekannte einfach. Also Hoffenheim hat ja uns an sich in den letzten Jahren, seitdem sie dann eben den Durchmarsch aus der 3. Liga unter Rangnick geschafft haben, dann auch Herbstmeister wurden oder wie sagt man, Hinrundenmeister, sogar im ersten Jahr dann. Sie haben ja eigentlich an sich, also es gab viel Dramen, aber es gab auch irgendwo viel Unterhaltung, wenn man so möchte. Ich meine, bis hin zur Trainingsgruppe 2, die ja auch mit Gisdol sozusagen in Verbindung gebracht werden kann. Bis hin zu Personal wie Tim Wiese. Aber wenn man sozusagen die eher lustigen Aspekte oder vielleicht auch traurigen Aspekte daran etwas zur Seite schiebt, ist es eben so, dass man bei all dem, zumindest ging es mir jetzt so, nie so genau abschätzen kann, wohin Hoffenheim jetzt direkt geht und wohin sie gehen wollen. Das geht da bis dahin, dass eben Hopp ja immer mal davon eben spricht, dass er sich finanziell stärker aus dem Verein zurückziehen möchte, dass eben, dann gab es die Phasen, wo man viele Spieler verkauft hat, Luis Gustavo zum Beispiel, daran ist ja dann auch so ein bisschen die Rangnick-Zusammenarbeit gescheitert, aber auch einige andere Spieler wurden ja dann nach und nach abgegeben, für viel Geld verkauft, da hat man dann, wurde man quasi zum Einnahmenverein, das hat man dann wieder umgekehrt, also über die letzten 7 Jahre hinweg ist da sehr viel passiert bei Hoffenheim, aber aufgrund dessen, also ein bisschen eben zum dramatischen Abstiegskampf damals, eben am letzten Spieltag dann, wo man eben Düsseldorf in die 2. Liga geschickt hat und sich selbst eben die Relegation retten konnte. Bis dahin, also es ist viel Drama gewesen, vielleicht auch mancher Erfolg, aber irgendwie in der ganzen Gemengelage ist irgendwie bisher für mich zumindest sehr unklar, wohin der Verein Hoffenheim am Ende gehen möchte. Und ich glaube, das wissen Sie vielleicht selber nicht ganz so genau, beziehungsweise gehören Sie ihm aktuell, und ich weiß nicht, ob das Anspruchsdenken ist, gehören Sie eben nur zur grauen Masse der Bundesliga, also zu den Frankfurts und auch Mainz, die eben so, ja, irgendwo zwischen Platz 7 und Platz 16 irgendwo anzusiedeln sind und mal auf, mal abschwimmen, aber eben wo keine kontinuierliche Bergaufentwicklung oder auch Bergabentwicklung zu sehen ist, sondern das geht eben hoch, runter, hoch, runter. Ich weiß nicht, vielleicht interpretieren wir jetzt auch dazu viel hinein, aber und genauso eben wie unklar Hoffenheim einzuschätzen ist als Verein, ist eben auch jetzt irgendwie Stevens als Personal irgendwie unklar einzuschätzen. Ich glaube, das schließt den Kreis jetzt auch.
Das werden wir wahrscheinlich nur in den nächsten Wochen beantworten können. Jetzt lass uns vielleicht hier mal so einen Cut machen.
Ich möchte noch etwas einwerfen. Ich spreche mich dafür aus, dass im nächsten Jahr dann Julian Nagelsmann, der U19-Trainer von Hoffenheim, dann befördert wird in die erste Mannschaft.
Ja, das werden wir wahrscheinlich dann erst beantworten können, wenn wir sagen können, wie erfolgreich Stevens Amtszeit jetzt in Hoffenheim gelaufen
ist. Er ist einer der talentiertesten Trainer in Deutschland, aber er ist natürlich erst 28, deshalb vermute ich nicht, dass er sofort in die Bundesliga geht, aber ja.
Tja, eine Möglichkeit wäre
es. Ich hätte es interessant gefunden, wenn sie es jetzt schon getan hätten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht Harakiri, aber mir hat es einfach gefallen, weil das ist ein sehr, sehr guter Trainer, der auch mit der U19 beispielsweise von Hoffenheim interessanten Fußball spielen lässt, sich ein bisschen abhebt von der Masse der Jugendmannschaften in den Regionalligen, also in den obersten Ligen. Hätte mir irgendwie gefallen, aber das ist natürlich wahrscheinlich im Bundesliga-Geschäft fast undenkbar.
Ja, ein Platz hinter Hoffenheim steht jetzt so das zweite Sorgenkind der gelaufenen Bundesliga-Saison, der FC Augsburg. Gestern gespielt gegen Dortmund mit 1:5 aus ihrer Sicht verloren. Davor in der Europa League nicht so schlecht gespielt. Durch einen Trochowski-Freistoß 1:0 gewonnen gegen Alkmaar. Schwierige Phase auch jetzt in Augsburg. Wie hast du eigentlich das Spiel gestern gesehen gegen Dortmund? Was im Endeffekt ja gerade in der ersten Halbzeit schon ein Klassenunterschied war.
War ein Klassenunterschied, zumindest in den ersten 30 Minuten. Kann man sich aber darüber streiten, ob es jetzt mehr an Dortmund lag, die bei den ersten Toren, also schon die ersten Chancen, aber dann auch als die Tore fielen, gerade das 1-0 und das 2-0, das war natürlich Weltklasse herausgespielt, muss man auch mal ganz klar sagen. Also wie man zum Beispiel Kagawa in den Situationen da verteidigen möchte, das muss mir erst noch einer zeigen. Denn das ist eigentlich unmöglich. Klar kann man jetzt über Verschiebemechanismen reden und dass er vielleicht manchmal da die Absicherung nicht gepasst hat. Bei Augsburg hat jetzt dann zum Beispiel auch Carlsen Pracker nachher gesagt, der bei dem 2-0, muss das gewesen sein, von Kagawa ausgetanzt wurde an der Außenbahn. Aber an sich ist da einfach Dortmund wie ein D-Zug über Augsburg drüber gerollt. Also würde ich da Augsburg nur bedingt einen Vorwurf machen. Weinzi hatte wie immer einen Plan gehabt. Dieses Mal eben vor allem Gündogan zu isolieren, hat aber nicht funktioniert, weil Gündogan wieder einen Sahnetag hatte und eben herausragende Pressing-Resistenz einfach gezeigt hat. Trotzdem, der Plan ist an sich nicht verkehrt und man kann es ja zumindest versuchen. Wie gesagt, hat eben nicht so richtig funktioniert, weil es war auch so gewesen, dass Esswein dann oft rausgerückt ist und dadurch dann, wenn sich Gündogan befreit hat, war dann die komplette rechte Dortmunder Seite quasi blank, beziehungsweise Max stand dann gegen Aubameyang, gegen Ginter, gegen Gündogan, also quasi, der konnte das gar nicht mehr verteidigen. Wie gesagt, also es gab wieder einen Plan, aber hat dieses Mal auch wieder nicht gegriffen, wie in einigen Spielen zuvor auch, und das ist aktuell eine bittere Phase für Augsburg. Man muss aber sagen, wenn wir bei Hoffenheim über den Kader reden, beziehungsweise die Kaderqualität, dann können wir das auch bei Augsburg tun, und da muss ich natürlich schon sagen, dass wenn man die beiden Mannschaften mal vergleicht, rein nur vom Spielerpotenzial her, also den 17. und den 18., das ist ein Klassenunterschied. Jetzt streicht man mal Daniel Bayer und Paul Verhaag raus und noch den ein oder anderen bei Augsburg, dann sind ja sehr viele Spieler, die sind doch nur Durchschnittsspieler, aber die sahen unter Weinzierl gerade in der letzten Saison eben sehr gut aus. Und Weinzierl hat eben auch es geschafft, Spieler wie Esswein zum Beispiel, der jetzt, ich möchte ihn jetzt nicht schlecht reden, aber solche Spieler wie Esswein zum Beispiel und auch Chor, der auch eher so ein Durchschnittsspieler ist, gut einzubinden. Heuberg und Abdul Baba beispielsweise hat er auch den Durchbruch oder seinen zweiten Durchbruch sozusagen dann bei Augsburg geschafft. Also Weinzierl hat es schon verstanden, mit einer guten Mischung aus einerseits Pressing-Fußball, aber andererseits auch nicht unbedingt ballbesitzallergischen Fußball, wie es ja doch einige Bundesligisten so versuchen, sondern eben doch auch in einem Fußball, der auch auf Ballbesitz fußen kann, gerade mit Bayer als Spielmacher, hat er es ja eigentlich geschafft, viele Spieler nochmal 10% besser zu machen oder besser aussehen zu lassen. Und aktuell funktioniert das nicht. Und dann hat man eben doch nur eine Abstiegsmannschaft oder zumindest eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt. natürlich tut es Augsburg aktuell nicht gut, dass Darmstadt so stark auftrumpft, dass Ingolstadt so stark auftrumpft und dass Hannover in letzter Zeit ja auch Punkte geholt hat. Aber
oder. Ich glaube, ein Problem, das sie aktuell wirklich haben, ist sich auch ja einerseits Chancen herauszuspielen, wobei ich das jetzt noch nicht mal das allergrößte Problem sehe, weil sie haben schon ihre Möglichkeiten. Sie haben halt irgendwie ja, gute 13 Schüsse auch pro Spiel, was jetzt eigentlich solider Bundesliga-Durchschnitt ist. Das ist jetzt nicht kein überragender Wert, aber es ist jetzt auch nicht besonders schwach. Aber von diesen 13 Abschlüssen haben sie halt nur 3,7 aufs Tor. Und das ist halt irgendwie der drittschlechteste Wert aktuell in der laufenden Saison. Und das ist halt irgendwie zeigt, dass es da gewisse Probleme gibt, einfach im Abschluss. Und das lässt sich halt auch sehr gut an den Zahlen ablesen. Ne? Also Werner performt nicht mehr so gut. Altintop hängt deutlich seiner Form hinterher. Saß ja jetzt gestern auch das komplette Spiel nur auf der Bank. Ja, auch Esswein, na gut, du hast ja selber gesagt, ist jetzt vielleicht auch nicht der Spieler, dem ich jetzt ja eine tragende Rolle in der Bundesligamannschaft andichten würde. Bobadilla, ja, wirkt halt irgendwie jetzt auch nicht so, als ob er die hundertprozentige Fitness hätte.
So wirkt Bobadilla.
Und ja, so wirkt er nie, aber es ist wahrscheinlich aktuell auch.
Ja, aber Altintop ist zum Beispiel auch, der ist mir vorher nicht eingefallen, ist zum Beispiel auch so ein klassisches Beispiel für einen Spieler, der unter Weinz hier einfach nochmal so 5%, 10% besser aussah oder auch einfach besser gespielt hat, vielleicht, als er jetzt in seinem Alter und mit seinem Leistungsstand es eigentlich möglich wäre. Also in der letzten Saison, meine ich jetzt vor allem, aber hast du viel Augsburg gesehen jetzt in letzter Zeit?
Ich habe das Europa-League-Spiel geguckt noch. Das war halt eigentlich mal so ein bisschen atypisch als die anderen Partien. In der laufenden Saison ist es halt häufiger so gewesen, gerade auch am Anfang, dass sie gute Spiele gezeigt haben, oder sagen wir mal ordentliche Spiele gezeigt haben. Also erster Spieltag war ja dieses komische Ding gegen die Hertha, als sie eigentlich die viel, viel bessere Mannschaft waren und 0-1 verlieren. Glaube ich auch noch zweimal Latte und Pfosten hatten auf ihrer Seite, dann ja kam das Spiel gegen Frankfurt, eigentlich fast eine Kopie von dem Hertha-Spiel, eigentlich sehr gutes Pressing gespielt auch, gute Umschaltbewegungen drin gehabt, sich viele Torchancen erspielt und ging ja trotzdem irgendwie nur 1-1 aus. Dann kam, glaube ich, dritter Spieltag schon dieses komische Spiel gegen die Bayern, als Costa dann im Endeffekt noch diesen Elfmeter rausholt. Und ja, dann ging es halt so ein bisschen dahin in die Saison. Und jetzt ist es aber aktuell, glaube ich, mehr schon so eine Phase, wo ich eher sagen würde, am Anfang, ja, da war halt ein bisschen mehr Pech dabei und es war halt das Augsburg wie immer. Aktuell sind sie eigentlich eher in so einer Phase drin, wo es einfach auch spielerisch nicht mehr passt, wo einfach die Anzahl der Chancen, die sie sich herausspielen, schon ein Stück weit abgenommen hat, wo sicherlich jetzt auch die Belastung Europa League jetzt vielleicht auch ein bisschen stärker durchschlägt. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, mit dem Weinzierl auch ziemlich zu tun hat, weil jetzt einfach die Phasen zwischen den einzelnen Spielen sind halt extrem kurz. Das sind dann eigentlich, hast du nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie taktisch einzugreifen. Normalerweise hättest du wahrscheinlich sagen müssen, nach dem dritten, vierten, fünften Spieltag, hättest du, glaube ich, mit einem oder zwei Punkten in der Tabelle da standst, okay, wir müssen auf Reset drücken und müssen irgendwas neu machen. Und ja, die Möglichkeit hast du halt einfach nicht, weil halt einfach immer wieder Spiele auf dem Plan stehen. Und ja, jetzt war eigentlich so die Hoffnung, dass die Länderspielpause so ein bisschen genutzt wird. Ja, gut, in Europa League hat es geklappt. Und ob jetzt das Spiel gegen Dortmund gewinnen muss, ist natürlich jetzt ja, so eine entscheidende, oder nicht vielleicht die entscheidende Frage, aber mit 5-1 so zu verlieren und gerade die ersten 20, 30 Minuten, das war halt schon extrem bitter und ist dann halt auch schon ein bisschen so besorgniserregend. Wie siehst du, vielleicht als abschließende Frage, wie siehst du die Entwicklungsperspektiven von Augsburg oder anders formuliert, woran müssen sie deiner Meinung nach arbeiten, gerade jetzt, wenn du das Spiel gestern noch auf dem Plan hast? Ich meine, aktuell stehen sie halt auch bei schon 20 Gegentoren. Gut, gestern, das waren halt 5 Stück. Aber das ist jetzt aktuell die zweitschlechteste Abwehr der Bundesliga nach Stuttgart.
Ja, wobei wirklich die 5 Tore gestern dann nochmal eingeschlagen haben. Ich meine, ich angesprochen, die ersten beiden nicht zu verteidigen und dann so das 4-1, 5-1. Da ist man dann ab einem gewissen Punkt dann auch so ein bisschen auseinandergebrochen vielleicht oder eingebrochen. Hat ein paar Fehler gemacht da. Zum Entwicklungspotenzial. Als Weinz hier übernommen hat, stand man ja auch dann zur Winterpause noch schlecht da. Und hat ja trotzdem Weinz hier dann das Vertrauen ausgesprochen, was sich ja auch am Ende ausgezahlt hat. Weil er im Gegensatz zu vielen anderen Abstiegskandidaten, und vielleicht ist es auch ein Fingerzeig in Richtung Stevens, wobei wir ihm nichts vorwegnehmen wollen, weil er eben auf die spielerische Komponente gesetzt hat. Also eher auf Ballbesitzspiel und auf Struktur, auf ausgeklügelte Spielzüge. Im Gegensatz eben zu vielen Abstiegskandidaten, die dann versuchen, okay, wir ermauern uns jetzt in Leverkusen einen Punkt und dann ermauern wir uns in Gladbach einen Punkt und dann werden wir uns irgendwie so dann bis zu Platz 15 hangeln. Der Ansatz von Weinz hier war damals eher gewesen, eben über spielerische Komponenten zu kommen, denn wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Augsburg im Abstiegskampf bleibt, dann ist es so, dass eigentlich auch so rein mathematisch gesehen ist es eigentlich viel klüger, ein paar gute Leistungen abzurufen, 3 Punkte zum Beispiel hier und da zu sammeln, als beispielsweise 3 Unentschieden, die ja auch 3 Punkte sind. Das ist viel schwieriger, sich dreimal irgendwie 0-0 oder 1-1 zu ermauern, als eben vielleicht mal eine gute Performance abzurufen und dann damit zu gewinnen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er, ob er es jetzt noch bis zur Winterpause schafft, weiß ich nicht, aber dann vielleicht in der Rückrunde dann eben mit auch strukturellen bzw. systemischen Änderungen aufwartet, sprich vielleicht ein bisschen weggeht von dem flügellastigen Spiel, was es doch hin und wieder immer noch zu sehen gibt. Deshalb auch, ich kann es jetzt mal nur interpretieren, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau angeschaut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch deshalb die Abschlussquote nicht ganz so stark ist, beziehungsweise eben der Anteil an Schüssen, der dann auch aufs Tor kommt, vielleicht nicht so stark ist, weil man doch oft auch schnell über die Flügel angreift, schnelle Hereingaben nach innen, da kommen dann oft unpräzise Abschlüsse heraus. Ich, wie gesagt, habe jetzt die Statistiken angeschaut, aber wenn man es mit Augsburg auch in der letzten Saison vergleicht, da war es ja nicht unbedingt anders, nur da hat man sich mehr Chancen rausgespielt, war auch ein bisschen stärker im Gegenpressing, das ist aktuell auch noch so ein Problem. Und also ich kann mir nur vorstellen, dass Weinz hier vielleicht ab einem gewissen Punkt einen Cut macht und einige Sachen umbaut, gerade in der Offensive oder beziehungsweise im Mittelfeld einige Sachen umbaut. Ich könnte mir vorstellen, dass eben da auch Bayer und Torowski eine essentielle Rolle dann einfach spielen in vielleicht da etwas neu geformten, ich weiß nicht, in so einem neu geformten 4-3-3 beispielsweise, könnte ich mir ganz gut vorstellen, wo man vielleicht eher so ein bisschen mehr Halbraumfokus hat, weniger Außenbahn, Fußball. Aber das ist jetzt reine Spekulation und auch nichts Ausdefiniertes sozusagen, sondern aber ich kann mir schon vorstellen, dass Weinz hier hat, zumindest als Trainer, die Möglichkeiten hier Änderungen vorzunehmen. Und auch obwohl jetzt aktuell Augsburg nicht so gut dasteht, also für mich persönlich zumindest ändert das nichts an den Fähigkeiten Weinz hier, weil, wie gesagt, er arbeitet hier mit sehr, sehr durchschnittlichem Spielermaterial, wenn man mal den einen oder anderen herausnimmt und weglässt. Aber ansonsten ist der Kader von Augsburg eben mit Stuttgart oder Hoffenheim nicht unbedingt zu vergleichen.
Die ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit oder die Hoffnung wahrscheinlich da, sich halt irgendwie noch bis zur Winterpause retten, in Schlagdistanz bleiben und ja, die Baba-Millionen, da dürfte ja vielleicht trotzdem noch der ein und die ein oder andere Mark übrig sein, da gewisserweise vielleicht nochmal nachzubessern oder beziehungsweise vielleicht auch über das Modell der Leihe, wie es ja letztes Jahr mit Heubier auch gemacht wurde, da nochmal versuchen so nachzulegen an der einen oder anderen Stelle, vielleicht gerade auch im Sturm oder beziehungsweise vielleicht auch auf der Außenbahn. Ja,
im Sturm vor allem, kann ich mir gut vorstellen, weil
Sturm ist definitiv also
Sturmspitze eben, Problem. Also zentraler Stürmer, weil ja, da muss jetzt Bobadilla ran, weil Matthäus spielt aktuell keine Rolle, wenn ihr euch mir auch mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen, Mölders ja sowieso schon nicht
mehr.
Ja, und Dong Wonchi, also an die Leistungen eben, die er damals der einen Rückrunde gezeigt hat, an diese Leistungen wird er, oder hat er nicht mehr angeknüpft dann einfach, also hat in England keine Rolle gespielt, hat dann bei BVB keine Rolle gespielt und aktuell auch nur ein Wechsler. Und da musste eben jetzt Bobadilla wieder in die Mitte und ich könnte mir auch gut vorstellen, eben zum Beispiel so mit so einem 4-3-3 und Bobadilla als so einrückendem Außenstürmer mit seiner brachialen Durchschlagskraft, nicht aufgrund seines Körpers, sondern weil er auch eigentlich schon eine Stärke am Ball hat, einfach. Plus einen guten Mittelstürmer, den man vielleicht ausleiht oder verpflichtet, würde das schon einiges verbessern eben. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das eigentlich? Könntest du dir vorstellen, wenn jetzt Augsburg weiterhin verliert und eben zurückfällt oder beziehungsweise auf dem 18. Platz bleibt, aber eben punktemäßig zurückfällt, dass dann irgendwann die Diskussion losgeht um die Personalie Weinz, oder glaubst du, dass man Augsburg fest an ihm festhält einfach?
Ich glaube, man wird erstmal tendenziell an ihm festhalten, weil, wie du es, glaube ich, schon gesagt hast, die in dem Kader steckt nicht so viel drin. Mit Reuter hast du, glaube ich, auch einen Manager, der weiß ungefähr um die Stärken des Kaders. Ist natürlich jetzt mit der Europa League, ja, wie so eine self-fulfilling prophecy so ein bisschen gelaufen. Man ist schon in die Saison rein mit dem, ja, und hat das wie so eine Monstranz vor sich hergetragen und gesagt, ja, wir schaffen das nicht, diese Doppelbelastung. Hat dann aber komischerweise in Klammern gesetzt, auch im Kader jetzt nicht in der Breite nachgebessert, Klammern zu. Und ja, ist da halt so ein bisschen vielleicht offen ins Verderben gerannt und da ist auf jeden Fall vielleicht auch da so ein paar Fehler gelaufen, die jetzt wahrscheinlich dann ja, in der Winterpause dann analysiert werden und aufgearbeitet werden und dann versucht man halt dann irgendwie in der Winterpause dann nochmal wieder neu anzugreifen. Also wie gesagt, ein paar finanzielle Mittel sind ja noch da. Die Laien haben eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Ist natürlich jetzt extrem blöd gelaufen oder läuft extrem blöd, dass sowohl G als auch Q, die jetzt vor 2 oder 3 Jahren müssen es ungefähr gewesen sein, so extrem gut funktioniert haben, dass die aktuell ja doch dieser Form deutlichst hinterherrennen. Aber wie dem auch sei, also Potenzial ist sicherlich noch da. Der Abstand ist jetzt auch noch nicht mega groß mit 3 Punkten auf Stuttgart. 2 Punkten auf Stuttgart und 3 Punkten auf Hannover. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass vielleicht auch Darmstadt und Ingolstadt jetzt vielleicht nicht mehr die Leistung halten können, auch wenn die jetzt schon 8 beziehungsweise respektive 9 Punkte voraus sind, ja, ist noch was möglich, aber ja, so langsam muss halt auch sich der sportliche Erfolg zumindest in der Hinserie auch noch ein Stück weit einstellen, dass sie vielleicht noch 2, 3 Spiele gewinnen. Dann können sie vielleicht noch mit einem blauen Auge aus der Hinserie rausgehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal den Spieltag rund und schauen uns die restlichen Ergebnisse an. Also Hoffenheim, Hamburg, wie schon erwähnt, 0-1. Bayern, München gegen 1. FC Köln 4-0. Leverkusen, Stuttgart 4-3. Hannover 96, Eintracht Frankfurt 1-2. Mainz gegen Werder Bremen 1-3. Darmstadt 98 gegen Wolfsburg 0-1. Ingolstadt Hertha auch 0-1. Ja, und wie erwähnt, Dortmund Augsburg 5-1 und Gladbach gegen Schalke war ein 3-1. Was möchtest du dir zu dem Spieltag ja noch von der Seele reden?
Klang jetzt wie früher bei RAN, die Ergebnisansage irgendwie. Hab mich an meine Kinder ja, erinnert, als ich mal rangeschaut habe. Ne? Welches Spiel ist hier auffällig gewesen? Also ich würde das mit den 7 Toren nehmen. Das Leverkusen-Stuttgart-Spiel. Das war ja der helle Wahnsinn. Ja,
für dich als Pressing-Fetischist auf jeden Fall.
Pressing-Fetischist? Wer sagt das? Das ist eine Unterstellung. Und ich.
Ja,
ich
war natürlich teilweise schon harte Kost, ne? Also, ich habe irgendwie so 2, 3 Ausschnitte mal gesehen. Also, auf Twitter ist irgendwie so ein tolles Video kursiert, irgendwie so 23 Spielsekunden, 12 Zweikämpfe, 8 Einwürfe. War auf jeden Fall so ein harter Knochen, aber ja, taktisch glaube ich schon ziemlich interessant, oder?
Ja, das war auch dann gerade in der zweiten Halbzeit vor allem, als ja dann auch mehr oder weniger ja dann dieser Wahnsinn erst losging. Also das erste Tor von Stuttgart 4 erst in der 50. glaube ich, oder 51. Minute. Das war so ein Kompaktheitsduell, beziehungsweise so fast schon in einer Art Wahnsinn sind dann beide Mannschaften abgedriftet, denn während der zweiten Halbzeit sind dann, wenn es um den Ball ging, sind dann wirklich die Mannschaftszeile brachial, ballnah, also ballorientiert aufgerückt, aneinander gerückt, sodass nicht nur die ballferne Seite in Form des Flügels, also des ballfernen Flügels offen war, sondern auch der ballferne Halbraum. Eigentlich war auch noch, also so auf Höhe oder wenn man die vertikale Linie durch den Anschlusspunkt ziehen würde, da in der Mitte war auch frei. Also das hat sich alles nur so auf einem Quadrat von 20x20 abgespielt und alles außenrum war relativ frei gewesen. Das heißt also, jede Verlagerung aus diesem Raum heraus, wenn doch einer die Zeit hatte und die Übersicht, um aus dem Raum heraus zu spielen, wurde dann zu einem schnellen Umschaltangriff oder zu einem Schnellangriff einfach für eine der beiden Mannschaften. Das hat zumindest in meinen Augen so ein bisschen auch dieses Spiel zum totalen Chaos dann verkommen lassen, weil du hattest ja alle 5 Minuten, alle 3, 4 Minuten hattest du so eine Situation, wo dann eben schnell verlagert wurde und dann, keine Ahnung, ist Memedi da über seine Seite angestürmt gekommen oder bei Stuttgart dann die Davi zum Beispiel, oder Ferrati, der dann eingewechselt wurde, der hat auch noch einige Aktionen da forciert. Auch hat eigentlich mit seiner Spielweise komplett gut zum Spiel gepasst, weil es also ein bisschen chaotisch war, also offensiv stark, aber dann defensiv irgendwie keine Ordnung mehr gehabt an meiner Stelle. Aber wie dem auch sei, das war so ein schon Pressing-Wahnsinn in dem Moment, aber dadurch ist eigentlich auch das Spiel seinem Ruf gerecht geblieben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, ich meine, keiner hat ja, das anders erwartet. Fall. Man musste eigentlich auch das Produkt so verkaufen, ne? Als das Duell der Pressing-Wahnsinnigen.
Ja, ich muss sagen, dass ich von Leverkusen irgendwie ein bisschen überrascht war, dass sie in den letzten zwei Spielen so dermaßen die defensive Ordnung auch verloren haben. Das war gerade so auch am Anfang von Roger Schmidt ja schon gewisserweise ein Problem, dass sie so Spiele drin hatten. Ich erinnere mich an 3-3, glaube ich, gegen Werder war es.
Und Stuttgart auch
in der letzten Saison. Oder was das war. Ja, genau. Und 4-4 noch gegen Stuttgart auch. Wo sie einfach diese defensive Stabilität komplett verloren haben. Also es ist halt, ja, so bei Roger Schmidt irgendwie ein gewisses Pendel, weil wir hatten uns witzigerweise in den letzten Podcast danach noch kurz darüber unterhalten, ja, was wir denn für den 10. Spieltag dann auf den Plan nehmen sollten, und einer unserer in Anführungsstrichen Problemkinder oder mit dem wir uns beschäftigen wollten, war Bayer Leverkusen, weil wir einfach gesagt haben, dass es aktuell auffällig ist, dass jetzt schon das, müsst ihr jetzt nachschauen, zweite oder dritte Spiel auf jeden Fall dann war, das nur 0-0 ausgegangen ist, weil sie einfach zwar defensiv ordentlich gestanden haben, aber offensiv ja fast null Torgefahr ausgestrahlt haben, beziehungsweise ja in der Chancenverwertung halt nicht so durchschlagskräftig waren. Und jetzt kam halt dieses Champions-League-Spiel schon mit dieses 4-4 und jetzt danach noch das Spiel jetzt gegen Stuttgart, wie sie einfach wieder so in komplett alte Muster zurückgefallen sind. Also Pressing, also wirklich vom, ja, schon in gewisser Weise vom Feinsten, aber halt wirklich so Harakiri ausgeführt, dass du halt, wie du es schon gut beschrieben hast, dann durch ein, zwei Verlagerungen, ja, also ein Gegentor gefangen hast. Und das war halt irgendwie gegen Rom schon auffällig und das war jetzt auffällig. Ich meine, auf der Gegenseite natürlich haben sie sich auch so viele Torchancen erzwungen und die sie dann auch besser genutzt haben als in den Vorwochen. Aber, ich meine, du kannst halt nicht in jedem Spiel irgendwie 4 Tore schießen, um mal zu punkten. Das ist halt irgendwie, da fehlt es aktuell bei Leverkusen so ein Stück weit an der spielerischen Evolution unter Roger Schmidt, aber das können wir vielleicht an einer anderen Stelle dann nochmal ausdiskutieren.
Hast du noch was zu diesem Spieltag?
Ja, ich möchte von dir den Unsung Hero wissen. Die Kategorien sollen natürlich nicht unerwähnt bleiben, sonst fangen wir uns von Christoph noch einen Tadel ein.
Ja, Eintrag ins Muttiheft, das wäre natürlich keiner. Für mich der Unsung Hero, da habe ich mir etwas schwer getan an diesem Spieltag, aber ich würde jetzt den bereits gerade eben erwähnten Admir Mehmedi nehmen. Denn der hat mehr oder weniger Leverkusen den Allerwertesten gerettet in der Partie, aufgrund dessen eben, dass er einer dieser Flügelspieler war, der dann oft in den ballfernen Räumen Bälle aufgenommen hat und dann eben mit seinem Tempo und mit seiner Übersicht da in Richtung Strafraum gezogen ist und dann eigentlich auch mit für die Entscheidung gesorgt hat, zugunsten Leverkusens. Mehmedi aktuell eigentlich wie zu erwarten, nicht unangefochtener Stammspieler bei Leverkusen, hat sich aber doch so ein bisschen reingearbeitet. Überraschenderweise eben nicht als zweite Spitze neben Kiesling zum Beispiel, sondern da ist er oft jetzt, oder als zweite Spitze neben Hernandez, sondern eben mehr über die Außenbahn, was ja Roger Schmidt selber Zehnerposition nennt, aber es ist eben so ein verkappter Flügelspieler, Halbspieler. Und das finde ich eigentlich auch interessant. Und bisher hat er einige gute Leistungen eigentlich gebracht, was von ihm zu erwarten war. Aber bisher ist er eben noch ein unbesungener Held bei Leverkusen, gerade an diesem Spieltag gewesen. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Unsung Hero? Oder?
Ja, also mir ging es ähnlich. Jetzt gar nicht so sehr, weil sich niemand angeboten hätte, sondern weil es einfach relativ viele Möglichkeiten gab. Ich entscheide mich mal für Stendera. Weil wir haben jetzt auch ganz selten bisher über Frankfurt gesprochen, die schwimmen irgendwie diese Saison so ein bisschen durch. Also mal, ja, so, es ist halt echt so eine, wie Mainz oder wie wir auch vorhin gesagt haben, auch vielleicht einer dieser Hoffenheims normalerweise dieser Bundesliga, die irgendwie in gewisser Weise mitspielen, aber die gewinnen halt dann mal ein Spiel 6-2, verlieren dann auch mal zu Hause wieder 5-1 und ja, dann ist halt auch mal so ein Spiel dabei gegen Hannover. Und da hat Schendera einfach diesmal den Unterschied ausgemacht, weil er als ja defensiver Mittelfeldspieler zweimal sehr, sehr gut aufgerückt ist und auch das Tor erzwungen hat, wie man so schön sagen würde. Und ja, als defensiver Mittelfeldspieler 2 Tore zu schießen, deswegen mal der Unsung Hero heute aus Frankfurt.
Weißt du, was bei der Partie so interessant war? Dass eigentlich Fee, der ja doch, ist, doch bekannt ist dafür, dass er immer auf ja, Offensive setzt und auch Offensive so interpretiert, dass eben da doch er Sturmspitzen braucht, die anspielbar sind. Und so, dass er eben hier auf ein 4-2-3-1 gesetzt hat mit einer Sturmspitze. Castagnoli war draußen, Seferovic hat gespielt, Meier nur als Zehner, aber teilweise auch zurückfallend. Also Fee nur mit einer Sturmspitze, das ist eindeutig eine Herbstdepression bei ihm.
Er bereitet sich wahrscheinlich schon ein bisschen auf das Bayern-Spiel jetzt vor.
Wo er dann gar keine Spitze mehr hat.
Ja, mal gucken, ob es wieder so extrem abschenkt, wie vor anderthalb oder 2 Jahren, wann das mal war, als sie nach München gefahren sind mit der kompletten B11 und das Spiel einfach wirklich hergeschenkt haben. Also wäre schade. Wäre schade, wenn sie so rangehen würden. Ja, der Zungenschnalzer des Spieltags. Was ist dir hängen geblieben?
Wenn wir schon von Bayern reden, dann nehme ich die Hackenorgie der Bayern während des Spiels gegen Köln eben, also in der zweiten Halbzeit dann vor allem als in mehreren Sequenzen dann die Hackentricks und ja, schnellen, also mit der Außenseite schnell über den Kopf drüber gespielt und was da alles zu sehen war. Das war dann doch die hohe Kunst und also gerade auch Douglas Costa, der kann es nicht lassen. Der muss da dann doch ein bisschen was zeigen an so einem Samstagnachmittag. Das ist dann so sein Ding. Gerade wenn dann Bayern natürlich auch 2 oder 3-0 führt, dann lässt sich natürlich auch ein bisschen lockerer spielen. Und, obwohl er natürlich aufpassen muss. Also man will vielleicht auch man sollte den Gegner natürlich auch nicht komplett demütigen. Das wäre auch nicht so gut.
Ja, für mich war es der Freistoßtreffer von Raphael zum 2-1 gegen Schalke. Obwohl Fährmann aktuell wirklich in einer sehr, sehr guten Form ist auf Schalker Seite und ihn ja auch schon viele Punkte gerettet hatte, wie wir schon hier an dieser Stelle ausreichend gewürdigt haben, gegen den Freistoß, ja, schön über die Mauer gezwirbelt, war nicht zu machen, wunderbares Tor. Mein Zungenschnalzer des Spieltags, das wäre ganz klassisch mal ein Freistoßtreffer. Ja, dann noch der allerletzte. Ich glaube, da bleiben wir in der Partie, oder? Würde ich sagen, der Kopfschütter des Wochenendes.
Ich nehme das Geis-Foul. Wie überraschend. Wie kann denn das ein Kopfschütter sein? Das war ja überhaupt nichts. Das war eine Schwalbe von Hahn. Nein, also ich nehme das Geis-Foul an Hahn. Absicht oder nicht, ist jetzt erstmal für mich persönlich erstmal zweitens, weil es da so eklig und ja, also abstoßend aus. Und damit meine ich nicht unbedingt Geis als an sich, aber irgendwie diese Szene und wie das Knie von Hahn kurzzeitig gebogen war, sah auch nicht gut aus und er fällt ja auch dementsprechend
Außenmeniskus angerissen oder gerissen und dann noch Schienbeinköpfchen gebrochen. Ja.
Also das hat man aber irgendwie schon direkt gesehen, dass das kann nicht glimpflich ausgegangen sein, denn erstens war in der Aktion zu viel Geschwindigkeiten, zu viel Wucht irgendwie und vor allem ist es so, dass man in der Zeitlupe, ich habe mir nur einmal die Zeitlupe angeschaut, das hat gereicht, dass man sieht, dass in einem kurzen Moment steht quasi Geis in der Luft und wie er in der Luft steht, steht er quasi auf dem Knie von, auf dem durchgedrückten Knie von Hahn. Ja, also da kann man eigentlich noch glücklich sein, dass dann das Bein noch in die richtige Richtung schaut, nach der Aktion.
Ja, definitiv. Also
und ich meine, die 5 Spiele Sperre, die jetzt ausgesprochen wurden, sogar wettbewerbsübergreifend. Das heißt, Geis wird am Mittwoch nicht gegen Gladbach, also das ist ja das DFB-Pokalspiel, wo sie wieder auf Gladbach treffen, wird auch nicht gegen Gladbach spielen. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch an Breitenreiterstelle sowieso draußen gelassen. Jetzt, das glaube ich nicht so.
Ja gut, die Diskussion wird ihn jetzt, glaube ich, herabgenommen. Ist auch in gewisser Weise verständlich. Und ja, ich glaube, Breitenreiter kann dadurch auch ein bisschen leichter schlafen. Wobei andererseits er natürlich jetzt sportlich gewisserweise auch der, ja, ich will jetzt nicht sagen Anker in der Schalker Mannschaft war, aber schon eine gewisse Rolle gespielt hat.
Naja, aber er war in den letzten Spielen doch relativ schwach und ich habe auch aus den Fankreisen schon gehört, dass eben doch jetzt manche fordern, dass schon gefordert haben, dass eben Geis auch mal auf die Bank gesetzt wird und stattdessen Neustädter seine Chance auf der 6er Position bekommt. Denn Neustädter war ja
vorher verteidigt,
ist rausgefallen, weil Höwe das jetzt spielt, zurückgekommen ist. Also Geis war jetzt so in den letzten Spielen nicht mehr ganz so stark. Vielleicht ist es auch, vielleicht kostet ihm auch jetzt diese Sperre auch so ein bisschen den Stammplatz.
Konstant in dem Sinne war jetzt auch eher darauf bezogen, dass er halt gespielt hat, dass Schalke an sich ja nicht konstant ist. Da sind wir uns ja bald einig.
Und wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Kopfschüttler an diesem Wochenende? gehabt.
Ja, jetzt als Bayern-Blogger muss ich natürlich jetzt trotzdem nochmal, so wenig über Bayern gesprochen heute, nochmal die Bayern unterbringen, aber nicht die Bayern selber. Das hast du ja schon dankenswerterweise übernommen, sondern ich nehme mal den Gegner und beziehe mich jetzt aber gar nicht auf die Taktik von Köln, sondern auf das taktische Spielmittel des Fouls. Und zwar hatte Köln im gesamten Spiel nur 4 Fouls. Ironischerweise in der zweiten Halbzeit, also in jeder Halbzeit 2 Fouls. Und ironischerweise sind Gegentreffer 3 und 4. Also der 4. war ein Elfmeter und der 3. war eine Freistoßflanke, die dann im Endeffekt verwertet wurde von Lewandowski. Haben noch zu Gegentoren geführt. Schon arg skurrile, kopfschüttelnde taktische Herangehensweise. Gegen die Bayern, die eigentlich normalerweise würde man ja sagen, relativ schwach sind im Verwerten von Standardsituationen, also gerade in Bezug auf Eckbällen. Und wenn du jetzt auch mit Modest unter anderem noch einen Spieler im Kader hast, dann könntest du natürlich als taktisches Stilmittel auch sagen, ja, gib ruhig 1, 2, 3 Freistöße im Halbfeld her und lass sie dann lang ausführen und wir versuchen darüber dann eine Kontersituation aufzuziehen oder aufzubauen. Darauf wurde halt vollkommen verzichtet. Ja, und deswegen der Kopfschüttler mit nur 4 Fouls. Mit der Theorie gehe ich jetzt einfach mal ganz steil und sage, mit 4 Fouls gegen Bayern wirst du das Spiel nicht gewinnen.
Steile These. Dann sind wir auch am Ende, oder?
Dann sind wir durch. Ich hoffe, wir hatten einigermaßen noch Struktur. Ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, dass ich gesprochen habe mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung. @cc_eckner bei Twitter. Ich bin noch Christopher Ramm. Von mir ist ein Rot. @ramc auf Twitter. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaut mal vorbei bei Checkpod.fm. Checkt eure Podcast-Catcher nach den neuesten Ausgaben. Ansonsten ist der ganze Mist, den wir hier verzapfen, auf Christoph Fetzer, den wir heute leider ersetzen mussten, gewachsen. Und den findet ihr unter @fetzi6 auf Twitter, beziehungsweise die passende Facebook-Seite wäre noch der Vorcheck. Ich glaube, jetzt habe ich den kompletten Werbeblock durch.
Farms ab.
Yeah. Ja. Dann können wir den nächsten YouTuber noch mit reinholen und dann machen wir die Sache noch rund.
Genau.
Gut, Spaß beiseite. Also, wie gesagt, heute mal in ungewohnter Rolle. Ich hoffe, es hat euch trotzdem noch ein bisschen gefallen und nächste Woche dann wieder in voller Besetzung.
Auch noch minimal mit Überlänge.
Also. Wunderbar.
Lasst es mal rollen.
Ja, dann macht's gut. Ciao.
Vorcheck, der Sportpodcast.
Warum hast du jetzt das Lasst mal rollen gekillt? Bist du das Wahnsinn? Das ist doch die Abgangsfloskel.